Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem über die Premiere des Pit Boost beim dritten Saisonlauf der Formel E im saudi-arabischen Jeddah. Ebenfalls findet dort das erste Rookie-Training der noch jungen Formel E-Saison statt. Dies und viel mehr gibt es in dieser Episode für euch. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, eine, ja, man muss sagen, themenmäßig kleine Sendung, aber ich würde mal sagen, wir sind trotzdem gut bestückt, was das Thema News angeht. Und der die News für uns zusammengetragen hat und auch hier präsentiert ist, wie immer, Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, das Wochenende stand ja auch in gewisser Weise im Zeichen der Formel E, das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Hast du geguckt, wie unter anderem Pascal Wehrlein dort um die Position gekämpft haben, unter anderem dort in der GTP-Klasse?
Ja, unter anderem so ein bisschen habe ich geguckt, muss ich sagen, aber rückblickend von den 24 Stunden habe ich vielleicht 2,5 gesehen. Also es ist tatsächlich überschaubar. Und bei dir, ich glaube, du als GT-Experte hast sicherlich mehr Zeit vorm Fernseher verbracht, oder?
Ja, absolut. Also das muss man sagen, dann doch in dem dünnen Januar, was Motorsport angeht, ich meine, so langsam läuft es ja an. Die Formel E hatten wir ja zum Glück ja auch schon im Januar gesehen, ist das natürlich auch immer ein Highlight im Januar. Das war ja grundsätzlich das letzte Wochenende gut bestückt mit auch der Rallye Monte Carlo, also gab es da auch viel zu sehen. Und ja, ich habe außer der Nacht, muss ich sagen, da gönne ich mir dann doch den Schlaf, eigentlich so gut wie alles gesehen. Deshalb kommen wir sicherlich später auch nochmal darauf zu sprechen. Und was wir jetzt machen, ist das, was wir immer gerne tun, nämlich über die News schauen und das im Newsüberblick.
Neues Feature. Im Rahmen des Jeddah E Prix im Februar werden wir erstmals die lange erwarteten Boxenstops mit Schnellladung sehen.
Neue Fahrer. Das diesjährige Rookie-Training im Rahmen eines Formel-E-Rennens findet ebenfalls in Jeddah statt.
Und neue Erfahrung. Pascal Wehrlein hat am vergangenen Wochenende in Daytona sein erstes Rennen im Langstreckensport bestritten. Neben ihm starteten drei weitere Formel-E-Piloten beim Klassiker in Florida.
Lange hat es gedauert und endlich sind wir da. Der Pit Boost feiert Premiere in Jeddah. Seit Saison 4 wieder Pflichtboxenstopp damit in der Formel E und damit aber auch generell eine deutliche Entwicklung, nicht das Auto wird gewechselt, sondern das Auto wird aufgeladen. Tobi, wir haben ja schon ein bisschen hier und da über den Pit Boost gesprochen. Der hieß mal Attack Charge, jetzt heißt er Pit Boost. Aber sonst grundsätzlich hat sich ja nicht viel geändert. Halt uns mal auf den neuesten Stand.
Viel hat sich nicht geändert, außer dass es offenbar jetzt funktioniert oder anscheinend funktioniert. Wir werden es erleben. In 30 Sekunden, die Fahrzeuge an der Box stehen, sollen 10% der nutzbaren Energiemenge nachgeladen werden. Da gibt es ein eigenes Sicherheitsprotokoll für die Stops. Es dürfen insgesamt nur 3 Mechaniker außerhalb der Box stehen. Vorne ein Lollipop-Mann, nennt man ihn, der ein Schild in der Hand hält und dem Fahrer anzeigt, wann er losfahren darf. Und im hinteren Bereich des Fahrzeuges 2 Mechaniker, die dafür zuständig sind, das Kabel anzuschließen. Die Formel-E-Autos werden ja hinten aufgeladen. An der Motorabdeckung ist die Ladebuchse untergebracht. Übrigens unterscheidet sich diese Ladebuchse nicht von denen, die auch ein normales Elektroauto hat. Der Aufbau ist tatsächlich gleich. Was natürlich ganz anders ist, ist die Energie, mit der nachgeladen wird. 600 Kilowatt. Das findet man, glaube ich, nicht an der Ladesäule nebenan. Die Boxenstops haben eine Mindeststandzeit. Diese beträgt 34 Sekunden, damit die Mechaniker neben dem Ladevorgang von 30 Sekunden auch genügend Zeit haben, das Ladegerät sicher ein- und wieder auszustecken. Es wäre verdammt ungünstig, wenn ein Fahrer losfährt und das Ladegerät hängt noch hinten dran. Von daher aus Sicherheitsgründen 4 Sekunden zusätzlich, die Fahrer stillstehen müssen. Es gibt eine Vorgabe seitens der FIA, und zwar der Energiestand der Batterie muss mindestens 40%, darf aber nicht mehr als 60% betragen, wenn die Fahrer zum Nachladen an die Box kommen. Es ist also nicht möglich, in der ersten Runde direkt, weil ein Safety Car kommt, reinzufahren und aufzuladen. Es ist auch nicht möglich, bis ganz zum Ende zu warten. 40% Ladestand muss die Batterie mindestens haben, wenn man nachladen will. Interessant, ursprünglich war geplant, dass das jeweils zweite Rennen eines Doubleheaders mit dem Pitboost stattfinden soll, das erste Rennen oder. In Jeddah scheint das aber tatsächlich andersrum zu sein. Hier wird ja Freitag und Samstag gefahren. Da soll Freitag mit Boxenstopp das Rennen stattfinden und Samstag ohne. Interessant finde ich, dass beide Läufe über eine identische Renndistanz von 31 Runden gehen werden. Und da wird es besonders interessant zu sehen sein, welchen Einfluss denn diese 10%, die man da an der Box nachladen kann, auf das Renntempo haben werden. Wir gehen davon aus, dass das Rennen am Freitag mit dem Boxenstopp sehr, sehr viel weniger Energiesparen bedeutet als das Rennen am Samstag. Also Samstag wird es ein klassisches Formel-E-Rennen, sag ich mal, wo die Fahrer wirklich viel sparen müssen, während sie am Freitag relativ viel auf die Tube drücken können. Luca, interessanter Ansatz in die Formel-E-Welt, die identische Renndistanz zu wählen. Was hältst du davon?
Absolut, also das wird ein extremer Vergleich sein. Alleine, dass man dann halt sagt, wie du es schon angesprochen hast, dass man das erste Rennen mit und das zweite Rennen am Samstag eben ohne machen wird. Deswegen vom Rennspeed alleine wird das interessant sein. Ich bin aber generell mal gespannt, wie das Ganze halt zuschauertechnisch gelöst wird. Also wie man oder wann wer genau in den Pitboost schon benutzt hat und wer zum Beispiel noch nicht. Also es wird auch interessant sein, wie das Ganze grafisch auch für die Zuschauer dargestellt wird, weil sonst macht das Ganze ja auch irgendwie keinen Sinn. Aber ich bin alleine schon mal gespannt, wie das technisch allein schon läuft. Also alleine die Energiemenge, die dort hineingeht, innerhalb von 30 Sekunden 10% nachzuladen, ist schon extrem ein Fortschritt. Ich bin aber auch mal gespannt, ob das Ganze reibungslos funktioniert, weil das könnt ihr auch bei eformel.de lesen, unter anderem Sebastian Buemi, der sich da schon kritisch geäußert hat und irgendwie von einem Chaos ausgeht. Sind wir mal gespannt, wie das wird. Wie siehst du das Ganze? Ich meine, es bringt frischen Wind in die Formel E. Ich meine, seit Saison 4 ja keine Pflichtboxenstopp mehr in der Serie gehabt.
Ja, definitiv. Es ist mal was anderes. So kann man es positiv ausdrücken. Aber ich teile Bedenken, die da existieren. Was ist zum Beispiel, wenn die Boxengasse relativ lang ist? In der Boxengasse muss ja Tempo 50 gefahren werden und die Fahrer 34 Sekunden Standzeit plus noch jede Menge Zeit da verlieren und es dann zu Situationen kommt, wo möglicherweise Fahrer, die schon ihren Boxenstopp gemacht haben, dann auf einmal überrundet werden könnten von den Fahrern, die noch nicht in der Box waren. Das ist nicht ganz klar definiert, was dann passiert. Müssen die Fahrer, die eine Runde Rückstand haben, die anderen durchlassen, damit würden sie sich quasi selber ins Knie schießen, damit, dass sie früher in die Box gekommen sind. Müssen sie es nicht, dann lässt das natürlich die Möglichkeit offen für irgendwelche Taktikspielchen, dass man da versucht, Konkurrenten einzubremsen. Das hatten wir ja auch in Daytona, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Muss man, glaube ich, mal abwarten. Ich habe die Hoffnung, dass es dazu vielleicht gar nicht kommen wird, weil ja, so Szenen wie in Daytona inklusive dem Fingerzeig im Anschluss wollen wir ja auch in der Formel E absolut nicht haben, denke ich.
Dann kommen wir ebenfalls in Jeddah zum Rookie-Training, der jetzt bestätigt worden ist. Nach der Premiere des Pitboost feiert auch der Rookie-Test oder das Rookie-Training, besser gesagt, dann ihre Premiere in der noch jungen Saison der Formel E. Ein sogenanntes nulltes freies Training wird diesmal zum ersten Mal ausgeführt und das eben jetzt in Saudi-Arabien. Fahrer sind hier und da schon bestätigt worden. Tobi, bring uns da auch mal so ein bisschen auf das, was wir dort erwarten können beim Rookie-Training in Jeddah.
Genau, Rookie-Training heißt deshalb Rookie-Training, weil startberechtigt sind nur FahrerInnen, die in der Vergangenheit noch kein Formel-E-Rennen bestritten haben. Und da liegt die Betonung tatsächlich auf kein Formel-E-Rennen. Selbst wenn jemand nur bei einem einzigen Rennen mal eingesprungen ist, heißt das, dass der Fahrer oder die Fahrerin nicht antreten darf. Wir hatten schon mal ein nulltes freies Training 2023 in Rom, 2024 in Misano. Erstmal grundsätzlich, das Training geht über 40 Minuten, genauso wie die freien Training auch für die Stammfahrer. Ausgetragen wird es vor allen anderen freien Trainings am Donnerstagnachmittag Ortszeit am 13. Februar. Und die beiden Fahrer, die vorgestellt wurden, das sind Kushmaini, der wird wieder für Mahindra fahren. Der Inder ist ja auch letzte Saison unter anderem in Berlin schon dort gefahren. Und ein neuer Name im Dunstkreis der Formel E, Zac O'Sullivan, darf für Envision testen. Der junge Brite ist in der letzten Saison Formel 2 gefahren, gesamt 16. geworden, musste dann 3 Rennwochenende vor Saisonende aus finanziellen Gründen dann abbrechen, ist für die kommende Saison, also 2025, schon in der Superformula in Japan bestätigt. Das dürften allerdings nicht alle sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr diesen Podcast hört, wird es mit Sicherheit schon weitere Fahrer und vielleicht auch Fahrerinnen geben, die bestätigt wurden. Wir gehen davon aus, dass das jetzt nach Mittwoch, wo wir aufzeichnen, relativ fix geht. Außer natürlich bei Cooper Akiro. Hier werden wir erfahrungsgemäß mit der offiziellen Meldeliste erfahren, wer da am Steuer sitzen wird. Das hatten wir ja auch schon mehrfach in dieser Saison. Ich sag nur Vorsaison-Testfahrten und auch dann Saisonauftakt. David Beckmann jeweils. Luca Kushmaini, logische Wahl für Mahindra, der ist ja auch Inder. Zac O'Sullivan kommt ein bisschen überraschend bei Envision, oder?
Ja, absolut. Also jemand, klar, Background Formel 2, aber in der Welt der Formel E, sage ich jetzt einfach mal, noch nicht so aufgetreten. Ich meine, Potenzial bringt der eigentlich mit. 2023 ja mit 4 Siegen in der Formel 3 unterwegs gewesen. Letzte Saison in der Formel 2 2 Siege eingefahren. Also der hat schon gut Potenzial, aber so jetzt als die Wahl hatten wir den tatsächlich nicht auf dem Zettel, aber freut mich grundsätzlich, neue Namen generell in der Formel E begrüßen zu dürfen und Zac O'Sullivan deshalb nicht schlecht und Kushmaini, du hast schon gesagt, für Mahindra einen Landsmann dort zu platzieren mit Kushmaini ist halt logisch. Und im Teleskop blicken wir auf eine Premiere.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Wir hatten es, glaube ich, schon dreimal angesprochen. Mit dem Teleskop blicke ich heute nach Daytona. Hier fand am vergangenen Wochenende das legendäre 24-Stunden-Rennen statt. Und da möchte ich mal einen Blick auf die Formel-E-Fahrer werfen, die in Florida angetreten sind. Pascal Wehrlein hatten wir ja auch eben schon. Der ist im Porsche 963 von JDC Miller Motorsport gefahren. Der wurde mit einer Runde Rückstand Gesamtsechster und damit Bester der Formel-E-Piloten. Nur einen Platz hinter ihm, Robin Freins im Werks-BMW mit 4 Runden Rückstand, Platz 7. Und dann haben wir noch zwei Fahrer, die nicht ganz so ein glückliches Wochenende hatten. Antonio Felix da Costa im LMP2-Boliden des Teams Inter-Europol Competition und Eduardo Mortara im Lamborghini LMDH, die beide ausgeschieden sind. Luca, für Wellan war es doch sicherlich ein Erfolg in seinem ersten Langstreckenrennen, oder?
Absolut, also der hat sich dort wacker geschlagen. Ich meine, das 24-Stunden-Rennen von Daytona ist immer ziemlich speziell, allein schon mit den ganzen Gelbunterbrechungen und da kann man selbst, so blöd es klingt, auch mal in der letzten Stunde eine Runde zurück sein und man kann theoretisch immer noch das Rennen gewinnen. Deshalb ganz ehrlich, mit dem Platz 6 und einer, muss man ehrlicherweise sagen, nicht allzu in der Breite gut besetztem Auto war das schon echt gut. Gianmaria Bruni und Pascal Wehrlein, die beiden, die dort die schnellsten Zeiten gesetzt haben und maßgeblich eben beteiligt waren für den 6. Platz. Und sie haben sich da eigentlich auch gut aus der Affäre gezogen. Gut, die Runde zurück lag halt eben aufgrund von, natürlich je nachdem, wie die Gelbphasen kommen, mit den Boxenstops natürlich auch zusammen und alleine auch, weil die Frontrunner vom Porsche Werksteam, die das Ganze ja gewonnen haben, nochmal die Pace erhöht haben zum Ende hin.
Und Edo Mortara im Lamborghini, das war ja katastrophal, würde ich sagen, oder? Macht keine große Hoffnung darauf, dass Lambo in der IMSA irgendwas reißen wird in der Saison, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil das Programm von Lamborghini ja schon hier und da immer auf der Schwebe stand. Man hat den Partner oder das Team letztes Jahr ja verloren mit Iron Lynx, die ja absolut gar nicht zufrieden waren mit dem, was Lamborghini dort geleistet hat. Und ich würde mal sagen, das, was man in Daytona gesehen hat, gerade mal eine Stunde hat man dort durchgehalten, wenn ich jetzt nochmal richtig drin war. Nee, ich sehe gerade hier in der Ergebnisliste 58 Minuten. Danach hat man das Auto dann offiziell abgemeldet. Also gerade mal 34 Runden. Also das bringt nicht unbedingt Freude auf bei Lamborghini, aber wer weiß, was da noch passieren kann. Anders lief es ja oder besser lief es ja für andere Formel-E-Piloten. Vielleicht sprechen wir es hier bestimmt auch nochmal im Podcast an, was dann im Saisonverlauf ja noch passiert. Aber generell muss man sagen, da nochmal den Bindestrich drunter zu machen mit Pascal Wehrlein, wie gesagt, Platz 6 ist schon ziemlich stark.
Und nochmal kurz auf Edo Mortara zu sprechen zu kommen, der soll ja kurz davor stehen, in der DTM wieder antreten zu wollen dürfen, wie er immer sagt, mit Abt im Lamborghini GT3. Muss man abwarten, ob er da etwas bessere Ergebnisse abliefert als jetzt tatsächlich in Daytona. Ich glaube, sowohl der Fahrer als auch das Team, für das er antreten wird, haben es drauf. Und ja, schauen wir mal, wie er sich schlägt.
Und da kommen wir fast schon zur perfekten Überleitung. Wie schlage ich mich diesmal oder wie schlagen wir uns beide im Quiz? Drei Fragen sind es wie immer. Bisher ja natürlich wieder das Pendel für dich ausgeschlagen, Tobi. Deshalb darfst du auch wie immer loslegen.
Okay, Luca, wir hatten ja eben schon über Jeddah gesprochen. Hier findet ein freies Training für Formel-E-Neulinge statt. Kannst du mir denn sagen, welche der aktuellen Formel-E-Piloten schon mal bei einem Rookie-Training oder einem Rookie-Tag gefahren sind? Ich gebe den Tipp, es sind 9 Stück, also verdammt viele.
Ja.
Sag mir 6, dann reicht es.
6? Ja, dann habe ich viel Auswahl, aber auch viel Möglichkeiten, mich bloßzustellen. Ich würde mal sagen, Zay Maloney schon mal mitgefahren.
Ist richtig.
Taylor Bernard schon mal mitgefahren.
Ist auch richtig.
Sergio Sette Camara kann nicht mitgefahren sein. David Beckmann.
David Beckmann ist auch richtig.
Dan Tinkton.
Ist falsch.
Oh, krass. Jake Hughes.
Ist richtig. Marrakesch 2019.
Weiß ich nicht. Ollie Rowland und ich sag Nico Müller.
Nico Müller ist richtig. Marrakesch 2018 für Audi. Ollie Rowland ist leider falsch. Ollie Rowland ist nämlich Ersatzfahrer gewesen und hat Nick Heidfeld in Saison 3, glaube ich, mal vertreten bei Mahindra. Deshalb war er nicht startberechtigt. Schade, ein Name hätte noch gefehlt. Dabei gewesen wären Max Günther, Marrakesch 2018, genau wie Müller. Nick de Vries, ebenfalls Marrakesch 2018.
Krass.
Norman Nato, Marrakesch 2019. Und Nick Cassidy, Marrakesch 2020. Aber du hast 5 von 6 genannt, ich gebe dir immerhin einen halben Punkt.
Das ist nett. So, dann steht's 0,5 zu 0, aber du durftest ja noch nicht. Deswegen gehe ich mal mit der ersten Frage rein, nämlich mit welcher Fahrer hat diese Saison die meisten Runden in Führung absolviert?
Das ist Oliver Rowland.
Mit wie viel? Das ist noch, also die Frage ist richtig, aber wenn du das noch beantworten könntest, wäre noch die Kirche auf der Sahnetorte.
Das sind um die 30. Ich habe es leider nicht genau im Kopf. Er hat auf jeden Fall lange Zeit in Sao Paulo geführt und dann jetzt in Mexiko auch die letzten 4 Runden, glaube ich.
23 Runden sind es tatsächlich in dem Statistikartikel bei eformel.de zu lesen. 23 Runden für Ollie Rowland. Trotzdem 1 zu 0,5 für dich. Dann geht's rein in Frage Nummer 2.
Es ist noch nicht verloren. Du hast die Chance, jetzt wieder an mir vorbeizuziehen. Das letzte freie Training für Rookies, ich bleibe mal bei diesem Thema, fand ja im vergangenen Jahr in Misano in Italien statt. Kannst du mir denn sagen, welcher der 11 Fahrer hier der schnellste gewesen ist?
Zay Maloney. Sei jetzt einfach mal aus der Kalten heraus.
Nah dran, der Fahrer fuhr für McLaren. Das war Taylor Barnard. Von den beiden, die dieses Jahr Stammfahrer sind, die letztes Jahr in Misano gefahren sind, genau den falschen geraten. Tut mir leid, das gibt leider keinen Punkt. Immer noch 1 zu 0,5.
Dann kehre ich zu dem Thema zurück, was wir im Teleskop hatten, nämlich zum 24-Stunden-Rennen von Daytona. Wie viele aktuelle und ehemalige Formel-E-Piloten waren am vergangenen Rennwochenende am Start? Das Ganze nämlich in der Top-Klasse der GTP.
Also in der GTP war von den aktuellen Fahrern Robin Freins und Pascal Wehrlein am Start. Das weiß ich. Felipe Nasr hat gewonnen für Porsche. Der ist damals auch für Dragon Formel E gefahren. Das wäre Nummer 3. Von den anderen Porsche-Fahrern hat, glaube ich, keiner Formel E-Erfahrung. Also zumindest keine Rennerfahrung. Bei Cadillac fährt, glaube ich, Alex Sims die Nummer 4. Ach so, Edo Mataran natürlich, der für Lambo gefahren ist. Der ist Nummer 5. Tom Blomqvist, da klingelt irgendwas. Ich glaube, der ist auch gefahren. Ist der nicht Zweiter geworden im Acura? Jetzt ist ganz, ganz dünnes Eis für mich.
Von der Platzierung hast du recht.
Calvin van der Linde ist im BMW gefahren. Das wäre dann für mich die Nummer 7. Ich sage 7.
Nee, es sind 8 und mit den Fahrern bist du hier und da ein bisschen durcheinander gekommen, ist aber kein Problem, das drösel ich gerne nochmal auf. Neil Gianni ist Nummer 1.
Ach ja, okay.
Robin Freins ist Nummer 2. René Rast Nummer 3.
Stimmt.
Kamui Kobayashi die 4. Auf 5 Tom Blomqvist hast du dabei, also deswegen. Felix Rosenqvist wäre die 6, gefahren für Maya Schenk, Acura und Edo Mortara und Pascal Wehrlein hast du genannt, also 8 Fahrer in der Top-Klasse. Calvin van der Linde gefahren in der GT3-Klasse GTD Pro und Alexander Sims ebenfalls. Also von daher warst du in der Richtung im Rennen schon mal richtig, aber nur die falsche Klasse.
Okay, sollte ich mich vielleicht mehr beschäftigen. Okay, habe ich zur Kenntnis genommen.
Aber es ist schon verrückt, dass man dann doch so viele ehemalige und gerade auch aktuelle Piloten dort findet. Also deswegen, und das nur in der Top-Klasse, wenn man überlegt.
Genau, die Formel-E-Fahrer sind ja sowieso im Langstreckensport relativ häufig vertreten gewesen. Wir hatten ja auch diverse Fahrer, die da Probleme mit Terminkollisionen mit der WEC hatten. Von daher, okay. Ja, Luca, dann hast du nach wie vor noch eine Chance. Und zwar geht's um die Pflichtboxenstops, die es ja in Jeddah wieder geben wird. Kannst du mir denn sagen, wer der letzte Fahrer gewesen ist, der in der Formel E einen Pflichtboxenstop absolviert hat?
Sag ich jetzt einfach mal José María López.
Nicht schlecht. Das Team ist nicht ganz das Richtige gewesen. Am 15. Juli 2018, um 15.43 Uhr und 2 Sekunden in New York City, kam der 16. und damit letzte verbliebene Fahrer an die Box. Er war vorher schon mal für einen Wechsel des Frontflügels an der Box gewesen und hat da sein Auto gewechselt. Es war leider nicht José María López, sondern es war Alex Lynn, damals im DS Virgin.
Schade. Aber die Richtung hat zumindest mal in gewisser Weise gestimmt.
Das stimmt.
Ich meine, er ist ja mal für das Team gefahren. Dann blicke ich mit dir auch nochmal auf eine Strecke, nämlich auf welcher Strecke genau erreichte Pascal Wehrlein mit mehr als 100 Führungsrunden und welche beiden Fahrer schafften diese Marke zuvor in der Formel E? Strecke wäre dabei auch nicht schlecht.
Pascal Wehrlein hat natürlich in Mexico City, der ist ein viertes Podium, in Folge geholt und damit auch mehr als 100 Führungsrunden übertroffen. Das ist schon wieder aus meinem Statistikartikel.
Absolut korrekt.
Antonio Felix da Costa in Berlin Tempelhof war der Fahrer, der es als erstes geschafft hat, was natürlich auch daran lag, dass Felix da Costa sehr dominant in der Corona-Saison war, wo 6 Rennen in Berlin ausgetragen wurden. Und der zweite Fahrer müsste Sam Bird in New York City sein.
Das ist absolut korrekt. Felix da Costa, Berlin Tempelhof und Sam Bird in New York City. Und auch Mexiko stimmte alles. Also von daher 2 zu 0,5.
Bist du ja knapp gescheitert.
Ganz knapp. Das war wieder super knapp, aber wieder tolle Fragen. Und da freuen wir uns deshalb wieder beim nächsten Mal auf das Quiz, ne?
Auch ich habe was gelernt. Oder ein paar Schwächen festgestellt, woran ich arbeiten muss.
Woran ihr arbeiten könnt, ist zum Beispiel, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf den Folgen-Button drücken auf Social Media. Egal wo, das findet ihr alles bei eformel.de. Unter dem Reiter Social Media an der Seite gerade YouTube mit den Clips zu den Rennwochenenden und auch dem Zusatzcontent, der dort geliefert wird. Gerne da natürlich den Abo-Button drücken und am besten auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video. Sowie auch natürlich bei Instagram und allem, was dazugehört. Also da natürlich den Follow-Button drücken und nichts mehr verpassen. Genauso auch, was das Thema Tickets Berlin E-Prix angeht, Tobi. Da ist natürlich gerade jetzt zu der Zeit, wenn man da Lust drauf hat, die beste Möglichkeit, da auch nochmal zuzuschlagen.
Genau, dazu klickt ihr einfach auf den Banner, den ihr auf eformel.de im rechten Bereich findet. Wenn ihr auf dem Mobilgerät unterwegs seid, kann es sein, dass ihr da ein bisschen nach unten scrollen müsst, bis ihr ihn seht. Aber der Banner ist da relativ prominent. Einfach draufklicken, dann werdet ihr auf den Ticketverkauf weitergeleitet und könnt da eure Tickets für den Berlin E-Prix erwerben.
Und das ebenfalls auch bei eformel.de sowie den Podcast zu abonnieren und bewerten. Das könnt ihr auch bei eformel.de. Die zusätzlichen Feeds gibt es dort auch zu sehen und auch zu abonnieren. Und wenn ihr uns sowieso hört auf allen möglichen Podcast-Plattformen, bewertet gerne mit 5 Sternen, wenn es euch gefallen hat. Und wir melden uns sicherlich das nächste Mal wieder, also vor Jeddah-Vorschau melden wir uns auch nochmal mit dem Neuesten, was so zwischen den Tagen passiert ist. Nicht wahr, Tobi? Dann ja. Freuen wir uns auch wieder auf das Quiz. Da arbeiten wir dann an unsere Fähigkeiten rund um die Formel E und auch darüber hinaus. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit.
Gerne.
Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Damit verabschiede ich mich und wünsche noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eformel.de.
Ciao.